Es gibt Themen, die fallen einem Pastor ringer zum drüber reden, und es gibt Themen, wo es einem ein bisschen schwerer fällt. Und trotzdem ein gutes Thema ist. Und das ist das Thema vom heutigen Morgen, wo es mir so geht, wo heisst, wir sehen es da vorne, das Geschenk von der Gemeinschaft beschützen. Wir haben ja die Predigtreihe schon länger geplant. Und als ich mich so richtig drin gedacht habe in der Vorbereitung, habe ich plötzlich nochmal ein schlechtes Gewissen bekommen und habe gedacht, passt das zum Betttag, wo wir heute feiern? Aber je tiefer ich mich ins Thema reingedacht habe, desto schneller ist das schlechte Gewissen wieder weggegangen. Ich glaube, es passt sehr gut zum Betttag. Und so möchte ich euch gerade einladen, wer will, darf die Bibel in die Hand nehmen, dass wir den Text lesen. Und dazu steht nämlich aus Epheserbrief, Kapitel 4, die ersten drei Verse. Also wer will, darf es nachlesen, mitlesen. Wir haben die Bibel jetzt schon lange nicht mehr gebraucht, dass es nicht plötzlich Rost gibt zwischen den Seiten. Und wir uns, wo Gottes könnt, gut einprägen. Epheser 4, Vers 1 bis 3. Ich glaube, er ist Seite 893 in dieser Bibel da. Epheser 4, ab Vers 1 bis 3. Markante Wort vom Apostel Paulus. Da heißt's: als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Und jetzt wird das konkretisiert im Vers 2. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Es ist ja ganz allgemeine Tatsache, vieles, was kostbar ist, ist oft auch, was besonders kostbar ist oft auch besonders zerbrechlich. Und weil vieles, was kostbar ist, auch oft besonders zerbrechlich ist, muss das Kostbare oft auch besonders geschützt werden. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir eine teure Vase daheim haben, vielleicht noch eine wertvollere als die, die viel Geld gekostet hat, die man vielleicht sogar geschenkt bekommen hat, die vielleicht sogar noch bemalt ist, handgemalt, mit schönsten Farben und Bildern. Wo stellen wir eine solche Blumenvase her in unserem Haushalt? Wir stellen sie sicher nicht oben an die Kellerstegen her, wo jeder drüber stolpern kann. Von etwas, was besonders kostbar ist, geben wir einen Platz, wo eine Vase auch besonders geschützt ist. Zum Beispiel irgendwo in einer Ecke, wo es geschützt ist durch zwei Wände. Oder einige von uns haben noch kleine Kinder. Eine kostbare Vase, die stellen wir nicht am Boden ab. Wir tun sie vielleicht eben auf eine Kommode stellen. Und wenn die Vase ganz besonders viel Geld kostet, dann tun wir sie sogar in eine Vitrine rein. Und genau so ist es auch mit der Gemeinschaft der Christen. Der Apostel Paulus tut es ausführlich entfalten in den ersten drei Kapiteln vom Epheserbrief. Und er ausführt, was Gott in seiner Gnade uns für ein alles überragend grosses Geschenk gemacht hat. Also alle Superlativen in der deutschen Sprache genügen gar nicht, um das zu beschreiben. Wie überragend das Geschenk ist, das uns Gott gemacht hat. Er entfaltet zum Beispiel im Kapitel 2, wie wir als ursprünglich geistlich tote Menschen, so werden wir bezeichnet, wir sind zwar lebendig, aber tot in der Beziehung zu Gott, tot in Sünde und Übertretungen. Wie wir beschenkt worden sind mit neuem Leben. Wie wir beschenkt worden sind mit der Erlösung. Wie wir als Menschen, die eben früher noch geistlich oder ursprünglich geistlich da gewesen sind, dürfen jetzt mit Jesus Christus das Leben gehen. Je älter das ich werde, ich glaube, es gibt kein grösseres Privileg als das Privileg, als Christ dürfen mit Jesus Christus durch das Leben zu gehen.
Oder der Apostel Paulus entfaltet, dass wir jetzt auch als geistlich tote Menschen ursprünglich dürfen in Gottes Familie, in seine Gemeinde aufgenommen werden. Und im nächsten Kapitel, im Kapitel 5, wird uns gezeigt, dass die Gemeinde von Jesus das kostbarste ist, die wertvollste, die kostbarste Vase ist in den Augen von Jesus, was es auf dieser Erde gibt. Müsst ihr das mal überlegen. Und weil das so ist, Gemeinde ist in den Augen von Jesus das kostbarste, Gemeinschaft der Christen. Darum hat er die Gemeinschaft auch mit dem höchsten Ehrentitel ausgezeichnet. Jesus sagt nämlich über seine Gemeinde, über seine Gemeinschaft, das ist meine Braut. Keine schönere Bezeichnung, kein höherer Ehrentitel, als wenn Jesus von der Gemeinde, von uns sagt, das ist meine Braut. Aber jetzt im Kapitel 3 entfaltet der Apostel Paulus, könnte man sagen, die Kehrseite von dieser wunderbaren, wertvollen, kostbaren Vase von der Gemeinschaft, von den Christen. Die Kehrseite von der Medaille. Wir können zusammenfassen, die Kehrseite, die heisst Adel verpflichtet. Adel verpflichtet. Wer etwas ganz besonders Kostbares bekommen hat, der muss das Kostbare auch schützen. So haben wir es gelesen im Text und ich tue den Kernvers nochmal einblenden. Vers 3 aus dem Text, wo der Apostel Paulus sagt, mit ganz markanten Worten, setzet alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Setzet alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Und jetzt ist die Frage, ja, warum ist denn das so wichtig? Ganz einfach, weil auf eine Gemeinschaft von der Christen das gleiche Prinzip gilt. Was besonders kostbar ist, das ist auch besonders zerbrechlich. Das muss geschützt werden. Und das zeigt ja auch die Geschichte von der Gemeinde von Jesus. Und wenn wir die Geschichte von der Gemeinde von Jesus anschauen, ja, da finden wir einiges. Der John Ortberg hat einmal gesagt, es gibt nur wenige Organisationen auf dieser Erde, die sich so oft und so bitter gespalten haben wie die Gemeinde von Jesus. Haben wir sagen lassen, es gibt über 100 verschiedene Arten von Baptisten. Durch Spaltungen. Jetzt sagen wir, ja, wir sind keine Baptisten. Ich habe es nicht untersucht, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich keine FEG in der Schweiz, wo in ihrer Biografie nicht auch gewisse Brüche hat. Ich habe ja 40 Jahre in einem, nicht 40, Entschuldigung, 20 Jahre in einem anderen Verband vorher gearbeitet. Und der Verband hat im Jahr 1967 eine grosse Trennung erlebt. Ich war dann noch ein Bub und nicht einmal in der Schule. Eine riesige Trennung, da hat es zwei grosse Verbände daraus gegeben. Und das war so tief, die Trennung, das ist durch die Familie durchgegangen. Jahrelang hat man, wenn jemand gestorben ist, nicht einmal, es ist nicht möglich gewesen, zusammen eine Abdankung zu haben. Das ist nicht gegangen. Und nach 40 Jahren, erst nach 40 Jahren, ist man wieder zusammengekommen und hat sich versöhnt miteinander zum Glück. Und hat zurückgeschaut und hat müssen sagen, eigentlich wäre die Trennung von 40 Jahren gar nicht nötig gewesen. Im Evangelium sind wir uns damals wie heute ja immer einig gewesen. Und trotzdem Trennung, warum? Wenn man irgendwelche Formfragen und Detailfragen hochgejubelt, hochgeilet hat, wie es meistens ist, ist auch die Machtfrage ein Thema gewesen. Aber wie können wir uns das erklären? So viel Trennungen, so viel Abspaltung in der Christenheit. Eigentlich müsste ja umgekehrt sein, wenn wir die Bibel lesen. Warum ist das so? Ich habe nur eine Antwort gefunden auf die Frage, weil es einen Gegenspieler Gottes gibt, der alles dran setzt, die kostbare Vase von der Gemeinde zu zerstören. Es gibt zwei Sachen, die Satan ganz besonders ein Dorn im Auge ist in dieser Welt, die er zerstören will. Die eine Tatsache ist die Existenz vom Volk Israel. Und die will er um jeden Preis zerstören bis heute. Und das zweite, was ihm ein Dorn im Auge ist, ist die Gemeinde von Jesus, die heissgeliebte Gemeinde von Jesus. Weil er weiss, wenn die Gemeinde von Jesus einig ist, dann ist sie unbesiegbar. Hat Jesus ja gesagt, sogar die Pforten von der Hölle werden die Gemeinde niemals können überwältigen. Und darum braucht er jedes Mittel, weil er um jeden Preis auch die Gemeinde zerstören. Und darum hat Jesus auch gebetet, noch in der letzten Stunde vor seinem Kreuzestod, noch in der letzten Stunde vor seiner Verhaftung. Er hat leidenschaftlich für die Einheit der Gemeinde gebetet. Und darum passt das Thema so gut zum Betttag. Und wir haben mit dieser Predigtreihe angefangen, mit dem hohen priesterlichen Gebet. Ich möchte nochmal einen Satz daraus zitieren, wo Jesus eben gebetet hat, leidenschaftlich, in der letzten Stunde von der Erlösung um die Einheit der Gemeinde. Ihr könnt es da vorne mitlesen. Er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Und die Bitte war nicht eine oberflächliche Bitte gewesen. Nicht um eine psychologische Einheit, wo man sagt, ja, weil ich okay, wie bist du auch okay und darum sind wir alle okay. Oder wenn wir sagen, wir müssen uns noch die Hand geben, das Licht ablöschen und Kerzen anzünden und jetzt spüren wir die Einheit. Das ist psychologisierte Einheit. Nein, die Einheit für die, wo Jesus betet, die geht viel, viel tiefer. Ich lese es nochmal und ihr könnt es mitlesen. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Und wie sieht die Einheit aus, konkret? Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Es hat also einen tiefen Grund, warum im Neuen Testament das Thema von der Einheit von der Gemeinde mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als Thema von Himmel und Hölle. Darum als Thema von heute Morgen das Geschenk von der Gemeinschaft beschützen. Wie können wir das tun? Wie sieht das in der Praxis aus? Der Text gibt uns ganz praktische Ermutigung, ganz praktische Motivation, die wir daraus ableiten können. Ich lese nochmal den zweiten Teil vom dritten Vers, wo uns gesagt wird, sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ja, wie wird denn der Friede gelebt? Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Und somit zum ersten Punkt, was das unter anderem heisst. Geschenk von der Gemeinschaft beschützen heisst, erstens, durch Konzentration auf Gemeinsamkeiten und nicht auf den Unterschied. Ich sage es nochmal. Das Geschenk von der Gemeinschaft beschützen durch die primäre Konzentration auf Gemeinsamkeiten und nicht auf den Unterschied. Im Neuen Testament finden wir dazu ein ganz interessantes Beispiel in Bezug auf die erste Christengemeinde in Rom. Römerbrief Kapitel 14 und 15 ist uns das beschrieben. Wir können jetzt sagen, die Gemeinde damals in Rom, das war eine multikulturelle Gemeinde gewesen. Was ist der Sinn vom Wort? Da sind die Menschen zusammengekommen aus den verschiedensten Kultureinflüssen und den verschiedensten Kulturprägungen. Und eigentlich sind wir das auch hier in der FEG. Eine multikulturelle Gemeinde, weniger in Bezug auf die Geografie, wo wir wohnen. Das finde ich gerade die Stärke unserer Gemeinde. Es gibt Gemeinden, da ist ein Gemeindehaus am Ort, aber kaum jemand wohnt am Ort, sondern man fährt manchmal kilometerweise von Kanton zu Kanton, um in die Gemeinde zu gehen. Und ich aufpassen, was ich sage. Ich bin nicht Richter, bin nicht sicher, ob das wirklich die Idee von Gemeinde ist, wo Jesus sich ausgedacht hat, dass man da von Bern auf Zürich fährt und vom Thurgau auf Zürich und umgekehrt. Ich finde, das ist eine Stärke von der FEG da, dass wir regional verankert sind. Und trotzdem sind wir multikulturell. Wisst ihr warum? Nicht in Bezug auf Geografie, sondern mehr in Bezug auf Generationen. Man sagt heute, Fachleute sagen, dass man für eine Jugendgeneration, vor allem bei der Jugend, ist der Fall noch 5 Jahre rechnet. Und dann ändert die Kultur wieder von einer Generation. Also wir merken, dass in unserer Familie, wir haben ja 5 Kinder, die jüngsten kennen, da ist der Marco, der immer auch da vorne sitzt. Ich kann sagen, das ist ganz eine neue Jugendkultur im Vergleich zu unseren 4 anderen Kindern. Also wir sind auch Multikulti. Auch da bei uns in Teilingen. Aber damals in Rom war es natürlich noch ein bisschen anders gewesen, multikulturelle Gemeinde, weil Rom die Welthauptstadt war.
Sitz vom Kaiser. In Rom sind damals alle Fäden zusammengekommen vom wirtschaftlichen Leben weltweit, vom politischen Leben und auch vom religiösen Leben. Und das hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Und so lesen wir im Römerbrief, dass es eine Gruppe gehabt in der Gemeinde von Rom, die besondere Tage beachtet hat, besonders hervorgehoben hat, wahrscheinlich eher jüdischen Hintergrund. Da hat es andere in der Gemeinde, die haben gesagt, für uns sind alle Tage gleich. Im Heidentum damals war es 7 Tage Woche. Ein Ruhetag, ein Sabbat, hat man gar nicht kennt damals in der griechischen Welt. Das haben noch die Juden und ein paar andere noch kennt. Oder es hat eine weitere Gruppe gegeben in der Gemeinde von Rom, wo es Menschen gegeben hat, die aus Gewissensgründen kein Fleisch gegessen haben. Vor allem auch dann, wenn sie nicht sicher gewesen sind, dass es noch Opferfleisch war, das man geopfert hat und den Rest hat man ja frei verkauft auf dem Markt. Und dann hat es wieder andere gehabt, die haben gesagt, das ist doch nichts dabei, wir essen alles Fleisch. Vielleicht haben sie sogar gehört, das Neue Testament haben sie noch nicht gehabt, aber sie haben vielleicht gehört aus der Überlieferung, dass Jesus gesagt hat, dass nichts, was zum Mund eingeht, den Mensch verunreinigt. Jetzt müssen wir uns mal die Situation in dieser Gemeinde ein bisschen vorstellen. Wir dürfen nicht vergessen, bei den ersten Christen, ich sage es jetzt in den Worten von uns, hat Koch im Gemeindezentrum und Cafeteria noch einen viel höheren Stellenwert gehabt als bei uns. Gottesdienst und zusammen essen, das hat bei den ersten Christen zusammengehört. Entweder vorher oder nachher oder zwischendrin. Und das hat zu Spannungen geführt. Müssen Sie sich mal ein bisschen vorstellen. Es wäre auch bei uns so gewesen. Gottesdienst ist fertig. Jetzt laufen wir raus in die Cafeteria zum Essen. Hat Fleisch für die, die wollen. Natürlich, wir können auch kein Fleisch essen. Und jetzt laufen wir raus da. Wir gehen in die Cafeteria rein. Was ist so der erste Gedanke, wenn wir in die Cafeteria reinkommen? Das überlegen wir uns so als erstes. Genau. Wo sitzen wir her? Und jetzt kommt einer. Der Michi nehme ich als Beispiel mit der Priska, der sagt, wir essen kein Fleisch. Ja, komm, wir sitzen mal dort rechts her. Und jetzt kommt jemand anderes, der Daniel und Marianne. Es hat auch kein Fleisch gesehen, der Michael und Priska dort hinten rechts sitzen, sagen, was machen wir als erstes? Ist doch logisch, gleich und gleich, gesellt sich, ach komm, wir sitzen da hinten hinten. Jetzt kommt der Markus und Hanna und ich, das darf euch als Beispiel nehmen. Die essen Fleisch, sie sehen, kommen die, wo sitzen wir? Oh, dort sind die, ah, die essen ja kein, und wir gehen auf die linke Seite, oder? Es ist ein bisschen unangenehm, wir essen kein und wir essen dann da so genüsslich Fleisch. Ist angenehmer dorthin. Und jetzt kommen die anderen und jeder schaut, hockt dort her, wo die sind, wo kein Fleisch haben. Und vielleicht sagt, oh, wir haben schon reserviert für die. Bei uns, wo auch kein Fleisch ist. Können wir uns das ein bisschen vorstellen? Jetzt sind die beiden Gruppen, das ist nicht bewusst organisiert. Die einen schauen ein bisschen rüber. Und so dran, oh, jetzt ist, bei denen ist auch schon einer, der jetzt kein Fleisch mehr isst. Vorher hat er noch gegessen, der meint sicher, er sei ein bisschen besser als wir. Merkt ihr, so beschreibt der Apostel Paulus das im Römer 14. Und was hat das für Folgen gehabt? Folgen sind sie, immer mehr sind Unterschiede, nicht Gemeinsamkeiten im Zentrum gestanden. Immer mehr, sagt der Apostel Paulus, hat man einander anfangen zu verachten. Es hat immer mehr dicke Luft gegeben in der ersten Christengemeinde in Rom. Und der Apostel Paulus greift ihn ein und stellt eins klar, ich zitiere nur einen Vers. Wenn es sich lohnt, das ganze Kapitel zu lesen, kann man vielleicht im Hauskreis machen, in der Predigt Vertiefung, wo er sagt, unter anderem im Vers 17, steht da vorne, wo er ganz markant sagt, im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Erstens, Gerechtigkeit. Wo uns in Christus geschenkt ist. Das ist, ist nicht der Terstegen, ist mir gerade entgangen, der Gründer vom Pietismus, der Niklaus von Zinzendorf, ein Lied formuliert hat. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Darin besteht das Reich Gottes. Gerechtigkeit. Und aus dieser Gerechtigkeit in Christus fließt Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Geschenk von der Gemeinschaft beschützen,
durch Konzentration auf Gemeinsamkeiten und nicht auf den Unterschied. Oder man kann es auch mit anderen Worten sagen. Ich bringe wieder ein Beispiel aus meiner Erfahrung in dem Verband, den ich geschafft habe, hat lang, darum habe ich auch viele Beispiele. Ich mag mich erinnern, da war eine Delegiertenversammlung, die auch Spannung war in der Luft. Dicke Luft, ich weiß nicht mehr warum. Aber was ich noch weiss von dieser Delegiertenversammlung, man hat immer einen Vertreter von einem befreundeten Verband eingeladen und der hat immer eine Andacht gehabt am Anfang von dieser nationalen Delegiertenversammlung. Ein älterer Mann, sehe den heute noch, wie der mit Vehemenz ins Saal gerufen hat. In der Hauptsache Einheit und in Nebensachen Freiheit und über allem die Liebe. Das ist genau das Gleiche. Geschenk von der Gemeinschaft beschützen durch Konzentration auf Gemeinsamkeit. In der Hauptsache Einheit. In Nebensachen Freiheit. Der Paulus sagt ja auch noch einiges über die Nebensachen. Wir sind ja nicht da. Sie sind auch da. Sie sind, gehören auch zu Sachen, aber sie sind Nebensachen. Und er sagt in Bezug auf Nebensachen, ich habe es jetzt nicht auf der Folie, aber ihr findet es im Predigtflyer, noch, was wir vertiefen. Erstens, alles, was ein Christ tut, auch was Nebensachen sind, soll er immer zur Ehre Gottes tun. Das ist der erste Punkt. Zweitens, sagt der Apostel Paulus im Römer 14 und auch an anderen Stellen, alles, was ein Christ tut, auch wenn es Nebensachen sind, sie sollen nicht gegen die klaren Maßstäbe von Gottes Wort verstoßen. Und drittens, im Römer 15 steht, alles, was ein Christ tut, für das gilt das Gebot von der Rücksichtnahme und von der gegenseitigen Unterordnung. Dass es wieder praktisch wird, ein Beispiel aus unserer Gemeinde, eine Nebensache. Kommen wir wieder auf Cafeteria als Beispiel. Dass wir Cafeteria betreiben können, braucht es eine offizielle Betriebsbewilligung. Da gibt es zwei Arten von Betriebsbewilligungen. Die eine Art ist, man kann eine Betriebsbewilligung beantragen mit Ausschenken von Alkohol und man kann eine beantragen ohne Ausschenken von Alkohol. Deswegen hat es vor vielen Jahren, als ich noch nicht da war, bin ich entschieden, dass man es macht ohne Ausschenken von Alkohol. Ja, wieso? Ist denn der Wein etwas Schlechtes? Also sicher nicht der, der hier wächst. Ist etwas sündiges Alkohol trinken? Wir wissen es alle überhaupt nicht. Aber da ist es wahrscheinlich bei dem Entscheid um Rücksichtnahme gegangen, um die vielleicht in der Gemeinde, die Mühe haben, Mass zu halten mit dem Alkohol. Weil der Alkohol immer noch heute Droge Nummer 1 ist in unserem Land. Das ist jetzt ein Beispiel. Nebensächlich, aber Rücksichtnahme und gegenseitige Unterordnung. Aber jetzt wieder zu der Hauptsache. Konzentration auf Gemeinsamkeiten und nicht auf Unterschiede, um das Geschenk von der Gemeinschaft zu beschützen. Das ist der Grund, warum wir auch ein Leitbild haben. Und darum auch der Grund, warum wir in den Statuten das sogar verankert haben. Was sind Gemeinsamkeiten? Und das soll uns immer wieder neu helfen als Gemeinde oder als Gemeindeleitung, uns auf das Wesentliche vom Evangelium zu beschränken. Uns auf die Aufgaben zu konzentrieren, die Jesus uns gibt. Und das hat viele, viele Vorteile. Eine Gemeinde, die sich nämlich immer wieder auf das Ziel Gottes ausrichtet, die ist viel weniger in Gefahr, sich in unbedeutenden Fragen festzubeissen oder sogar sich zu zerfleischen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das war schon das Problem von den ersten Christengemeinden. Apostel Paulus sagt, der Galater im Kapitel 5, Vers 50, du sollst ja einblenden, richtig sarkastisch wird er da. Also ist du nicht, in der Bibel haben wir auch sarkastische Aussagen. Und der Galater-Gemeinde sagt, wenn ihr euch jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, dann sagt er zu den Gläubigen. Ich lese es nochmal. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann wird das sarkastisch, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Also wenn ich euch den Satz ohne Bibelstelle zeige, hätte ich gesagt, der steht sicher nicht in der Bibel. Doch, der steht in der Bibel, der wird den Gläubigen gesagt. Und die Gefahr dafür ist dann, wenn man sich auf Unterschiede konzentriert und nicht auf Gemeinsamkeiten. Das zeigt Kirchengeschichte. Geschenke von der Gemeinschaft beschützen. Wie wollen wir das tun? Kommen wir noch zu einem zweiten Aspekt, den wir auch aus dem Text ableiten kann und es auch viele, viele andere Bibelstellen dazu gibt. Ich lese dazu Vers 2 nochmal aus unserem Text. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um.
Was heißt das konkret? Ja, vieles.
Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen, was das alles heisst. Das Geschenk von der Gemeinschaft beschützen, indem ich mich immer wieder neu entscheide, mehr zu ermutigen als zu kritisieren. Das ist ja allgemein bekannte Tatsache, aber wir vergessen es manchmal, es ist leichter auf den Zuschauerrängen oben sitzen und die zu kritisieren, die auf dem Spielfeld stehen. Auch dazu ein Beispiel. Ich habe in meiner Arbeit, im Dienst, als ich noch jünger war, eine Aufgabe gehabt, unter anderem meine Aufgabe war, junge Menschen in Leitungsaufgaben nachzuziehen. Regional und national. Das ist immer nach dem gleichen Muster gegangen. Man hat ein bisschen geschaut, wer ist da? Man hat gemerkt, da ist jemand, der im Glauben wächst, das ist jemand, der verbindlich ist. Das ist jemand, der gewisse Gaben hat. Dann hat man die Person angesprochen, Frau und Mann, und hat gesagt, wir hätten den Eindruck, das wäre etwas für dich. Und dann ist viel die Reaktion gekommen, nein, das kann ich doch nicht, weil so viele Leute stehen. Das ist mir zu gross und schwer. Und dann haben wir meistens gesagt, komm einfach mal an die Sitzungen, du musst in den ersten Sitzungen gar nichts sagen. Einfach nur da sein und schauen und hören. Und vielleicht merkst du, oh, da könnte ich mithelfen. Warum erzähle ich das? Ist mehrmals passiert nach der ersten Sitzung, dass eine junge Frau und ein junger Mann plötzlich gesagt hat, oh, wenn man selber plötzlich auf dem Spielfeld steht, gibt es ganz eine andere Perspektive. Oder wie junge Menschen manchmal ganz ehrlich können sagen, oh, wow, ich habe, glaube ich, ein bisschen herkritisiert vorher. Jetzt sieht das ganz anders aus, wenn ich auf dem Spielfeld selber stehe. Darum, das Geschenk von der Gemeinschaft beschützen. Ich entscheide mich immer wieder neu, zu ermutigen statt zu kritisieren. Es gibt in der Bibel eine Person, die wird als Verkläger von den Brüdern bezeichnet. Wisst ihr, wer das ist? Eine Person in Offenbarung 12, Vers 10, könnt ihr das nachlesen. Verkläger von den Brüdern. Wer ist euch das? Irgendein Engel? Oder ein Apostel? Wisst ihr, wer das ist? Der Satan. Ich habe es heute Morgen nochmal gelesen, mich jetzt fast erschüttert. Das heisst wörtlich, dass der Satan, die Gläubigen, also mich und dich, Tag und Nacht vor dem Thron Gottes verklagt. Das mal überlegt. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen in dieser Nacht. Währenddem du gut geschlafen hast, hat der Satan dich verklagt von der höchsten Majestät. Er ist der Verkläger von den Brüdern. Der Rick Warren sagt dazu, wenn wir das Gleiche tun, dann helfen wir dem Satan bei seiner Arbeit. Da ist kein Segen drauf. Darum ist aufbauende Feedback-Kultur in einer Gemeinde so wertvoll. Die darf sein. Aufbauende Feedback-Kultur. Ich möchte euch erzählen, was ich nur diese Woche erlebt habe. Eine positive, aufbauende Feedback-Kultur. Die Woche hat mir jemand angerufen aus der Gemeinde und gesagt, Matthias, ich muss dir einen Gruß ausrichten von jemandem, den ich angetroffen habe in den Ferien, der dich kennt. Das hat mich so gefreut. Natürlich hat die Person ein anderes Anliegen deponiert, aber das ist völlig legitim. Am Sonntag schon, hatte ich einen Auswärtsdienst gehabt, da sitzen unter anderem, ich habe es gar nicht gewusst, zwei Buben, also sind jetzt erwachsene, verheiratete Männer, die bei mir in der Ferienlager waren. Vor Jahren, als kleine Knirpse. Mehrmals. Das hat dann nachher draussen, nach dem Gottesdienst, der eine, die beide sind fast grösser als ich heute, hat mir so ein herzhaft, warmes, kurzes Feedback gegeben von der Predigt. Ich finde das so etwas Schönes. Dass man einander zeigt, was uns Mut gemacht hat. Nicht da, bürsteln da und Fehler streichen, sondern einander zeigt, was uns geholfen hat. Dass man einander zeigt, was uns Mut gemacht hat. Wie es da heißt in diesem Text im Vers 2, geht nachsichtig miteinander um. Man kann das auch übersetzen mit Sanftmut. Da geht es nicht um Labilität, da geht es nicht um eine charakterschwache, leise Treterei. Überhaupt nicht. Denn Jesus selber sagt von sich, ich bin sanftmütig. Trotz seiner Autorität, die er hatte, trotz seiner Führungsstärke, die Jesus immer wieder geltend gemacht hat. Sanftmütig. Ich möchte es noch mehr lernen von Jesus. Und ich mich damit beschäftigt habe. Wenn Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig, ich sage es nochmal, trotz seiner Autorität, die er geltend gemacht hat, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich denke, das hat auch mit dem Thema zu tun. Kommen wir noch zum dritten und letzten Aspekt. Geschenk von der Gemeinschaft zu beschützen. Ganz einfach, indem ich lerne, mich zu weigern, auf Klatsch und Tratsch zu hören. Das ist Klatsch und Tratsch. Wir sehen es hier im Bild, ihr beide da. Schaut mal die Augen an. Ihr beobachtet und interpretiert und geschnädert. Was ist Klatsch und Tratsch? Ich habe kürzlich eine gute Definition gefunden über Klatsch, die ganz kurz ist, die heisst, die haben Sie auch im Predigtflyer. Klatsch ist ein Weitergeben von Informationen, die mich nichts angehen, weil ich weder ein Teil des Problems noch ein Teil der Lösung bin. Und dazu, zu dem Klatsch gehört auf Gerüchte losen. Die wissen das alle, ich bin selber auch müde, ich sage das nicht von oben herab. Da gilt es einzuüben, den Mut haben und zu sagen, stopp, das will ich gar nicht wissen. Manchmal fällt es noch schwer, wenn jemand uns ganz nahe steht, oder? Sagen, stopp, ich will das gar nicht wissen. Oder zu fragen, hast du mit dieser Person schon geredet, die es betrifft? Und das immer wieder Matthäus 18 vom Gemeindeweekend. Wenn dein Bruder sündigt, so gang hin und besprich das mit ihm unter vier Augen. Sagen einmal, das braucht Mut. Aber es ist hilfreich für uns selber, dass wir uns nicht beschmutzen oder beschweren unnötig. Es ist hilfreich für den anderen. Es ist hilfreich für die ganze Gemeinde. Und da gilt es auch das Wort, das wir hier gelesen haben, von der Sanftmut. Indem ich mich lehre, nicht zu weigern, auf Klatsch und Tratsch zu hören. Und das hat ja wohltuende Folgen. Die Bibel ist auch so direkt und offen. In den Sprüchen 26, Vers 20 finden wir ein Bild, das wir alle kennen, was heisst, wenn ein Feuer brennt, dass es weiter brennen kann, dann braucht es, dass man immer wieder Holz nachlegt. Ich habe gerade diese Woche nochmal Brötchen verrossen, vielleicht das letzte Mal. Und wenn man kein Holz mehr nachlegt, dann verlöscht das Feuer. Und genau das sagt auch Gottes Wort in Bezug auf Klatsch. Sprüche 26, Vers 20. Wo kein Holz mehr ist, da geht das Feuer aus. Und wo kein Klatsch mehr ist, da hört der Streit auf. Wie hilfreich und ganz praktisch anwendbar ist doch Gottes Wort. Und so komme ich zum Schluss und möchte es nochmal zusammenfassen. Wir dürfen einander helfen in der Gemeinde, dass das leidenschaftliche Gebet von Jesus erhört wird. Das Gebet nämlich um Schutz und um Bewahrung von der Einheit in der Gemeinde. Denn so sind wir als Gemeinde stark. Stark zusammen mit dem Vater im Himmel, stark zusammen als Gemeinde, zusammen mit Jesus Christus und stark zusammen mit dem Heiligen Geist. Und die Stärke brauchen wir, um die Herausforderungen, die gegenwärtigen, aber auch die zukünftigen Herausforderungen, die auf uns zukommen, können zu begegnen. Wenn wir im Moment sehen, wie die Welt sich im Moment bewegt, ist unglaublich. Ja, was kommt noch auf uns zu? Wie wichtig ist da, dass die Einheit in der Gemeinde bewahrt werden kann. Die Stärke, die uns hilft, die jetzigen Herausforderungen und auch die zukünftigen denen können zu begegnen. Amen. Möchte ich gerne noch mit uns beten, darf ich euch bitten, dass wir dazu aufstehen. Jesus Christus, danke, dass wir jetzt mit dir am Ende von dem Gottesdienst oder in der Mitte von dem Gottesdienst dürfen reden. Dass die Einheit in dir und im Vater und im Heiligen Geist begründet ist, die kostbare Einheit. Danke, Jesus, dass wir die Einheit nicht selber machen müssen, sondern sie ist ein Geschenk von dir, wo uns stark macht. Und Jesus, wir sind uns auch bewusst, dass der Satan um jeden Preis die Einheit der Gemeinde möchte zerstören. Und Jesus, ich bitte dich, hilf uns, hilf auch mir, dass wir nicht blauäugig sind, dass wir dem Satan nicht auf einen Leim kriechen, dass wir uns nicht festbeissen in die Nebensächlichkeit, dass wir uns auch nicht provozieren mit Nebensächlichkeit. Und hilf uns, dass wir uns immer wieder ermutigen, dass wir einander erzählen, was uns geholfen hat, was uns Mut gemacht hat. Und Jesus, wir wollen auch heute wieder bitten um die von unserer Gemeinde, die schwach sind, körperlich, vielleicht auch im Glauben eine Krise haben oder sonst angefochten sind. Für die, die nicht da sind heute Morgen, lass sie deine Gerechtigkeit, die in dir zu finden ist, und dein Frieden und deine Freude, die daraus herausfließt, lass sie das gerade heute wieder ganz neu erleben. Ja, Herr, segne uns, auch in den kommenden Wochen. Amen.